Liebe Studierende, herzlich willkommen zum vierten Abschnitt Testens im Rahmen der Vorlesung Software Engineering 2. So, wir beginnen mal mit dem Testen im Wasserfallmodell. Da gab es ja diese sieben Stufen des Wasserfalls und das Testen ist, wie Sie hier sehen können, die vorletzte Stufe vor dem Betrieb. Damit ist es ein ganz später Schritt und es findet eigentlich viel zu spät statt. Das können wir schon mal festhalten als Kritikpunkt am Wasserfallmodell. Das hatten wir auch schon besprochen. Ja, was wollen wir im Folgenden unter Testen verstehen? Testen ist definiert oder erklärt als das Finden des Unterschieds zwischen tatsächlichem und erforderlichem Systemverhalten. Ja, also da muss ein Delta bestehen, eine Abweichung. Und sobald wir so einen Unterschied finden, dann haben wir einen Fehler gefunden. Wenn wir erstmal keinen Unterschied finden, wenn das übereinstimmt in einem bestimmten Fall, dann ist es in diesem Fall eben nicht fehlerhaft, das System. Ja, der Kritikpunkt nochmal oder etwas breiter aufgestellt, diese Kritik, das Testen beim Wasserfallmodell findet viel zu spät und auch isoliert statt. Ja, es ist ja eine in sich abgetrennte Phase und man sollte auch mal zwischendrin mit testen. Das haben wir ja dann bei den agilen Ansätzen und in diesem Sinne sind die agilen Ansätze eine deutliche Verbesserung. Das wäre eine Möglichkeit. Weitere Verbesserungsmöglichkeiten wären das V-Modell, da kommen wir gleich noch drauf, der Einsatz von Prototypen. Prototypen gehören eigentlich auch mit zu den agilen Methoden, agilen Ansätzen. Insofern gibt es hier eine gewisse Überlappung. Aber mit Prototypen kann ich eben schon mal schauen, ob bestimmte Aspekte funktionieren und da auf etwas früher testen, bevor das ganze Programm fertig ist, das ganze Software-System fertig ist. Das wäre wieder ein Vorteil. Denn je früher ich einen Fehler finde, desto leichter ist dessen Behebung und desto billiger ist es auch, den Fehler zu beheben dann. Jetzt kommen wir zum V-Modell. Da hatten wir ja diese linke und die rechte Hälfte. Auf der linken Hälfte Anforderungsdefinition, Probeentwurf, Feinentwurf und Modulimplementierung. Und die sind jeweils abgesichert auf der rechten Hälfte mit dem aufsteigenden Ast durch Modultests, Integrationstests, Systemtests und Abnahmetests. Das ist also alles diese Testdurchführung. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Und die linke Hälfte hat aber auch was mit Testen zu tun. Sie sollten nämlich, wenn Sie in der linken Hälfte nach unten gehen, bereits immer jeweils die speziellen Testfälle sich überlegen, beziehungsweise die Testspezifikation durchnehmen. Unten auf den drei Stufen sind es Testfälle, oben wären es dann sogar bei der Anforderungsdefinition Anwendungsszenarien für den Abnahmetest, dann die Vorbereitungen für die Abnahmetests. Ja, dann hat man noch Unterschiede in Validierung und Verifikation. Die Verifikation fangen wir mal an, beantwortet also die Frage, haben wir ein korrektes Produkt bezüglich der Spezifikation erstellt oder auf Englisch, are we building the product right? Und bei der Validierung dagegen wird die Frage beantwortet, ist es das richtige Produkt bezüglich des Nutzers oder des Anwenders? Are we building the right product? The right product, ja. Ja, diese Frage wird hier beantwortet, wie Sie sehen können, das hatte ich auch schon mal erklärt, es ist also hier ein Wortspiel. Auf Englisch funktioniert das recht gut. Ja, das Dumme ist also nochmal der Knackpunkt, den wir hier mitnehmen sollten, dass natürlich auch Fehler in der Spezifikation auftreten können und bei Spezifikationsfehlern gegen solche ist die Verifikation machtlos, weil sie ja genau die Spezifikation als Bezugspunkt verwendet. Hierfür muss man die weitergreifende Validierung verwenden und dann gegebenenfalls auch die Spezifikation überarbeiten. Jetzt machen wir mal weiter. Beim Testen im agilen Ansatz Extreme Programming, da haben wir auch Test-Driven Development, testgetriebene Entwicklung. Das ist ein neuer Ansatz. Normalerweise schreiben Sie erstmal Ihre Implementierungen Und dann testen sie irgendwie. Jetzt haben sie aber schon gesehen, im V-Modell in der linken Hälfte sollen sie bereits die Testspezifikation angeben. Das würde ja in Richtung Test-Driven Development gehen. Und hier ist eben die klare Richtlinie oder die definierende Eigenschaft sogar, dass die Tests jeweils vor der Implementierung zu schreiben sind. Was hat das für Vorteile? Naja, sie sind dadurch implizit gezwungen, Schnittstellen und die Spezifikation zu durchdenken. Und damit, wir haben ja gesagt, Spezifikationsfehler sind ein großes Risiko oder ein beachtliches Risiko. Mehrdeutigkeiten und Lücken in der Spezifikation werden damit viel besser erkennbar. Wie sieht jetzt das Ganze im UML-Zustandsdiagramm aus? Wir haben hier den Startzustand. Am Anfang sind alle Tests positiv. Warum? Weil sie noch gar keine Tests haben. Dann schreiben sie ein oder mehrere Tests. Dann ist logischerweise mindestens ein Test negativ im Ausgang. Dann implementieren Sie so lange, bis alle Tests wieder positiv sind. Und dann können Sie wieder neue Tests ergänzen und wieder weiter implementieren. Wenn Sie da durch sind, dann die gesamten Features abgedeckt haben, sind Sie durch und gehen in den Endzustand. Also haben wir hier zwei echte Zustände. Die anderen beiden sind ja der Anfangs- und der Endzustand, also alle Tests positiv, ist der grüne Zustand und mindestens ein Test negativ, das ist der rote Zustand. Da ist also nicht alles okay. Bei der agilen Entwicklung gibt es die sogenannten User Stories und Sie können jetzt schrittweise aus diesen User Stories Tests entwickeln. Das ist ein empfohlenes Vorgehen. Des Weiteren sollten die Kunden einbezogen werden, sowohl in die Testentwicklung als auch in die Validierung. Und Sie können zum Beispiel auch diese Testfälle schrittweise verbessern. Ja? Die können also auch agil entwickelt werden, die Testfälle selbst. Ja, Sie müssen also hier sehr viel testen und deswegen wird das manuell zu viel Arbeit. Dann würden wir es nicht mehr machen. Wir müssen also zumindest teilweise automatisieren. Dafür gibt es sogenannte Testharnische und Sie können dann Regressionstests durchführen. Regressionstests, das sind also ist die wiederholte Ausführung von Tests auf der bereits bestehenden Software, die nicht auf Teilen der Software, auch die nicht geändert wurde. Und was möchte man damit aufdecken? Naja, Seiteneffekte ist das Stichwort hier. Seiteneffekte sind ja was ganz Bösartiges, schwer zu analysierendes, dass also eine Änderung in einem bestimmten Teil eines Programms auf einmal Auswirkungen auf ganz andere Teile des Programms in der Ausführung hat, die man gar nicht vorhersehen konnte, so direkt. Das wird also Seiteneffekte genannt, ne? Grob erklärt. Ja, was gibt es für Hilfsmittel für diese Automatisierung noch neben den Testharnischen? Also eine Testausführungsengine ist da nützlich und die Daten, also Ein- und Ausgabedaten oder auch die Skripte dann, können Sie im Testdatenrepository ablegen. Refactoring wird hervorragend unterstützt. Refactoring nochmal als Wiederholung, die Erklärung ist ja die Änderung der inneren Struktur einer Software, ohne ihr Verhalten nach außen zu ändern. Wie können wir das jetzt im UML-Zustandsdiagramm hier oben abbilden? Naja, es ist einfach eine Schleife, die vom grünen Zustand wieder im grünen Zustand landet. Also alle Tests sollten nach wie vor positiv sein. Und das ist auch dann die Kontrolle dafür, ob Ihr Refactoring korrekt ist, ob das funktioniert. So, das Debugging wird erleichtert damit, da die Fehler bereits durch die Tests stark lokalisiert sind. Andererseits als Schwachpunkt, das ist ein Paradigmenwechsel, ist relativ schwer zu erlernen. Und manche sehen das als einen Ausgleich, als eine Kompensation für eine fehlende Entwurfsphase und als Ersatz für die Dokumentation auch diese Tests. Speziell beim agilen Ansatz des Extreme Programming XP. Jetzt nochmal im Schema allgemein zum Testen das Prinzip. Das System ist zunächst mal eine Blackbox. Eingaben sind die Testdaten und die zugehörigen Ergebnisse sind die Ausgabe. Das ist also nochmal ein ganz simples Schema, was dem EFA-Prinzip entspricht. Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Das dürfte aus einer Grundlagenvorlesung bekannt sein. Ja, jetzt gibt es dummerweise echte Teilmengen. IE und OI der Eingabemenge und der Ausgabemenge, die problematisch sind. Und was haben die für Eigenschaften? Die IE, I wie Input, O wie Output. Die IE ist die Menge, das sind die Menge der ist die Menge der Eingaben, die ein abnormales Ausgabeverhalten verursachen. Dazu komplementär die OE, also Output, ist die Menge der Ausgaben, die Defekte aufdecken. Wie ist jetzt das Vorgehen? Das Programm wird mit künstlichen Eingabedaten ausgeführt. Die Ausgaben des Testlaufs werden auf Fehler, Anomalien und die Erfüllung nicht funktionaler Anforderungen geprüft. Ja. Und nicht funktionale Anforderungen könnten zum Beispiel auch Antwortzeiten sein, also wenn es zu lange dauert, wenn es jetzt 5 oder 10 Sekunden oder noch länger dauert, ist es sicher nicht mehr interaktiv, dann kann man es nicht mehr vernünftig benutzen. Das geht also in Richtung Usability, das wäre dann verletzt. Dann muss man also die Antwortzeiten verbessern, zum Beispiel. Ein Validierungstest. Was ist darunter zu verstehen? Naja, wir haben ja die Anforderungen aufgestellt. Und jetzt ist das Vorgehen oder das Charakteristische für einen Validierungstest ist, dass jetzt mindestens ein Testfall pro Anforderung ausgeführt wird. Und das steigert natürlich das Vertrauen in die Software. Das ist also ein positives Denken, ein positives Herangehen. Komplementär dazu können wir auch negativ denken. Das ist aber durchaus auch nützlich. Das Ganze wird Effekttest genannt oder auch destruktiver Test. Ja, wir möchten gerne einen negativen Testausgang provozieren, was ja dann ein Beleg für einen Fehler wäre. Das hatten wir bereits gesagt. Und sobald wir das haben, können wir natürlich ganz gezielt die Software debuggen, also den Fehler korrigieren. Insofern ist der Defekttest auch sehr nützlich. Ja, Testen gehört allgemein in die Kategorie Qualitätssicherung von Software. Und das möchte ich mal in diesem Schema auf der Folie 6 angeben. Es gibt ein Trade-off zwischen Aufwand und Risiko. Also je mehr Aufwand Sie betreiben, desto geringer ist das Risiko, noch Software mit schlechter Qualität zu haben. Und hier unterscheidet man jetzt in statische und dynamische Methoden. Was ist da der Unterschied? Statische Methoden arbeiten auf dem Quellcode des Programms und dynamische Methoden nur auf dem ausführbaren Programm selbst. Fangen wir mal an bei den statischen Methoden. Unterscheiden wir in vollständige und partielle Qualitätssicherung. Das Vollständige ist im Prinzip immer die formale Verifikation. Das kann man machen, es ist sehr aufwendig und es wird deswegen nur für die sicherheitskritischen Branchen durchgeführt, also Beispiele Luft- und Raumfahrt, Steuerung von Atomkraftwerken und so weiter. Dort sollte jede Software zwingend mit formal verifiziert werden, da lohnt der Aufwand, da ist es wirklich ein gutes Aufwand-Leistungs-Verhältnis. Als Kompromiss können Sie aber auch partielle Methoden einsetzen, hier ein bisschen runtergehen, dann haben Sie etwas weniger Aufwand, aber dafür mehr Risiko. Dabei wird unterschieden in manuelle und automatische Ansätze. Die manuellen, das kann man sich schon denken, kommen in der Regel mit einem etwas höheren Aufwand. Und hier wird unterschieden in Inspektion, Review und Walkthrough. Das möchte ich jetzt hier erstmal nicht näher drauf eingehen, kommen wir noch später drauf. Die automatischen partiellen statischen Methoden, da gehört dazu die automatische statische Analyse. Dazu möchte ich Beispiele angeben. Splint gibt es für die Programmiersprache C oder den Spark Examiner für Ada Spark Programme. Ja. Nun aber zum Testen. Wo ist das Testen zu finden? Naja, Testen ist eine dynamische Methode und wir testen ja mit dem ausführbaren Programm. Und als erster Merksatz hier, das ist etwas, was Sie auf alle Fälle aus dieser Vorlesung mitnehmen sollten, ist, Testen kann nur das Vorkommen von Fehlern zeigen, aber nicht oder niemals die Fehlerfreiheit. Ja. Weil Sie ja 100% Coverage, Abdeckung haben müssen, um Fehlerfreiheit zu zeigen. Und das wird in der Praxis kaum oder sogar nie durch Tests erreichbar sein, weil eben der Eingaberaum zu groß ist, dass sie der Aufwand dafür viel zu groß war oder die Zeit überhaupt nicht genügen wird. Ja, vergleichen wir jetzt mal Inspektion und Testen. Das sind ja beides wichtige Qualitätssicherungsmaßnahmen, die wir gerade in der Übersicht gesehen haben. Und zunächst mal, die haben beide Vor- und Nachteile, die Vorteile der Softwareinspektion gegenüber dem Testen. Ja. Bei einer statischen Inspektion, das war ja eine statische Qualitätssicherungsmaßnahme, sind die Wechselwirkungen zunächst mal nicht relevant. Die überschaut man da in der Regel nicht, weil wir ja statisch auf den Quellcode drauf schauen. Ja. Also Fehler können ja andere Fehler maskieren, sodass sie nur intern mal einen fehlerhaften Zwischenzustand haben. Das ist natürlich trotzdem ein Problem sein, speziell wenn man das Programm dann erweitert oder ändert. Dann kann diese Fehlermaskierung auffliegen und können zu Fehlern nach außen dann werden. Und die kann man aber trotzdem in der Softwareinspektion erkennen. Ja. Also Seiteneffekte können Sie auch erkennen. Und beim Testen geht das nur mit aufwendigen Regressionstests, das wäre ein Workaround, eine gewisse Abhilfe. So, Softwareinspektion. Sie brauchen, da es ja ein statisches Qualitätssicherungsverfahren ist, brauchen Sie keine fertigen Versionen. Sie können mit unvollständigen Versionen arbeiten und bereits da mal draufschauen. Dagegen beim Testen müssen Sie extra Testharnische entwickeln, das hier mit künstlichen Daten hier Lücken gefüllt werden. Das ist also dann wieder mehr Aufwand. Und sobald Sie ein paar Zeilen Quellcode haben, können Sie schon eine Inspektion durchführen. Das wäre ein weiterer Vorteil. Und der dritte Vorteil, die Qualitätssicherung wird in einem weiteren Sinne abgedeckt. Zum Beispiel die Einhaltung von Standards, von Portabilität oder in der Zielrichtung gute Änderbarkeit, was wir als das wichtigste Qualitätskriterium von Software herausgehoben haben, das geht mit der Inspektion aber nicht oder in der Regel nicht und nicht gut mit allein durch Testen. Ja, andersrum hat aber auch das Testen gegenüber der Inspektion ein paar Vorteile. Es gibt nämlich Defektarten, die nur durch Testen entdeckt werden können. Welche da sind? Eben diese unerwarteten Wechselwirkungen zwischen Programmteilen. Dafür muss ich wirklich testen, um das zu sehen. Und Fehler im Zeitverhalten, das sehe ich auch erst ganz zum Schluss. Das ist also wichtig. So, die haben also beide Vor- und Nachteile. Es gibt also keinen klaren Sieger. Und was wir da mitnehmen können, ist, dass es also am besten wäre, weder nur zu inspizieren, noch nur zu testen. Man sollte beide Ansätze am besten in Kombination einsetzen. Und auch eine Inspektion auf Testfällen durchführen, Inspektion der Testfälle durchführen. Das ist also dann sowieso eine Kombination weiter, oder sind wir noch einen Schritt weiter. Der Software-Testprozess, wie sieht er nochmal aus? Sie müssen haben hier vier Schritte und es werden in den Rechtecken vier Artefakte jeweils übergeben. Sie entwerfen Testfälle, diese mit den Testfällen können Testdaten vorbereitet werden. Diese Testdaten sind dann die Eingabe für die Programmausführung mit den Testdaten. Die Ausgaben sind die Testergebnisse. Die tatsächlichen Ausgabewerte werden mit den erwarteten Ausgabewerten verglichen. Die Erwartungen haben Sie ja von den Testfällen, deswegen dieser Pfeil hier nochmal nach vorne und am Ende kommen die Testberichte raus. So, was ist jetzt unter einem Testfall zu verstehen? Das sind die Eingabedaten zusammen mit den erwarteten Ausgabedaten, das haben wir gerade gesehen, und es gehört auch zu, aber auch der Testgegenstand. Welche Arten von Tests gibt es jetzt? Wie können wir das einteilen? Einmal Entwicklungstests. Das sind meist Defekttests mit Debugging. So, die können während der gesamten Entwicklung vor der Freigabe stattfinden. Und wer macht das? Wer ist dafür verantwortlich? Typischerweise der Systemdesigner und die Programmierer sind dafür verantwortlich. Freigabetests sind meist Validierungstests und Blackbox-Tests auch. Da wird kurz vor der Freigabe, also vom Release, das gesamte System getestet und hierfür hat man meistens ein spezielles Testteam. Und schließlich die Nutzertests, das ist also ganz am Ende dann. Marketing- und Verkaufsaspekte werden hier mit einbezogen und das geschieht durch echte oder zumindest durch potenzielle Nutzer. Und das ist also die ehrlichste Art der Tests dann in diesem Sinne. Bei den Entwicklungstests gibt es zum Beispiel die Modultests. Der Testgegenstand ist hier, also welche Artefakte werden getestet, sind einzelne Methoden oder einzelne Klassen dann. Bei der objektorientierten Programmierung, bei der strukturierten Programmierung haben wir ja auch, ist auch eine modulare Programmierung, dort haben wir Funktionen und Prozeduren. Beim Testen einer Klasse, wie ist da die Reihenfolge? Zunächst werden alle Operationen getestet, dann geht es um alle Attribute, die müssen gesetzt und geprüft werden, und schließlich die Lebensläufe eines Objekts werden alle geprüft. Aus dem OML-Zustandsdiagramm müsste das vorliegen. Und hier sind genau alle Ereignisse mit Zustandsänderungen wichtig. Manchmal muss man hier sogenannte Mock-Objekte einsetzen, dass passende Daten simuliert werden. Wenn jetzt eine Anwendung die aktuelle Uhrzeit verwendet, kann man die simulieren, kann man statisch 12:17 Uhr immer einsetzen beispielsweise. Testautomatisierungswerkzeuge sind sehr nützlich dafür und es gibt dafür sehr verbreitet JUnit für Java-Programme oder auch das EcoTest für Steuergeräte in Autos. Mit einer solchen Automatisierung können Sie Regressionstests durchführen, die ja sehr aufwendig sind, weil Sie die immer wieder machen müssen und die sichern Sie ja zu einem gewissen Grad gegen Seiteneffekte ab, wie wir bereits gesagt haben. Ja, nochmal der Ablauf hier in einem Aktivitätsdiagramm. Am Anfang die Testinitialisierung, Eingabedaten und die erwarteten, also die Soll-Daten, Ausgabedaten werden gesetzt. Dann wird das Modul aufgerufen, das sind ja Modultests. Und der Testausgang ist positiv, wenn jetzt der Sollwert gleich dem Istwert ist und ansonsten ist er negativ. Welche Testfälle sind jetzt relevant für den Modultest? Was kann man dazu sagen? So, zunächst mal spielen sowohl Validierungs- als auch Defekttests hier eine Rolle und Ein klassischer Ansatz für die Auswahl der Testfälle ist das sogenannte Vorgehen der Äquivalenzklassentests mit Randwertanalyse, was zunächst mal ein bisschen kompliziert klingt, es ist aber gar nicht so kompliziert. Schauen wir mal drauf. Randwertanalyse, also die Werte am Rand sind Kandidaten dafür, dass bei etwas schiefgehen kann, ist zunächst mal die grobe Erklärung. Diese Arten von Fehler haben einen Namen, das sind oft bei One-Errors. Es geht also zum Beispiel um die 1 oder die 0. Das kennen Sie von Schleifen vielleicht. Ja? Bei Vorschleifen beginnen wir bei 0 oder bei 1 und so weiter. Oder bei Weilschleifen setzen Sie die boolesche Bedingung, setzen Sie da ein kleiner oder ein kleiner gleich. Da können Sie immer genau 1 daneben liegen. Das sind typische Fehlerquellen. Ja. So, für die Äquivalenzklassentests gibt es der Eingaberaum wird in gültige Äquivalenzklassen unterschieden. Man findet also eine Partitionierung statt. Und für die gültigen Äquivalenzklassen mit gültigen Eingabedaten, dann nehmen wir zwei Randwerte und einen mittleren Wert. Und für die ungültigen mit ungültigen Eingabedaten nehmen wir jeweils einen Randwert. Das ist die Herangehensweise so. Und das ist zunächst mal nur für eindimensionale Daten. Für höhere, also Mehrdimensionalität, war das etwas komplizierter, aber daran sollten wir es schon mal verstehen können. Insbesondere mit dieser Abbildung hier. Sie haben einen Monat numerisch als Eingabedatum. Ja, jetzt ist natürlich 1 bis 12 sind die gültigen Werte, die natürlichen Zahlen von 1 bis 12. Die 0 und alles darunter ist natürlich ungültig und die 13 und alles darüber ist auch ungültig, wenn wir als Grundmenge mal die ganzen Zahlen annehmen. Was müssen wir dann für Testfälle nehmen? Das ist mal hier eingezeichnet. Also erstmal die Randwerte, das ist klar, die 0, die 1, die 12 und die 13, da kann was schief gehen. Und als einen mittleren Wert. Zum Beispiel die 6. Das muss aber jetzt nicht das arithmetische Mittel oder das gerundete arithmetische Mittel sein. Es kann genauso gut mal die 4 oder die 10 sein. Das würde genauso gehen jetzt. Richtlinienbasiertes Testen. Was ist darunter zu verstehen? Unsere Erfahrung liefert Richtlinien für Testfälle. Für Defekttests. Also, wo kann etwas schiefgehen, wo kann es knacken? Und ein Beispiel war ja gerade diese Randwertanalyse. Für jede mögliche Fehlermeldung, also man geht von den Fehlermeldungen diesmal aus, macht man genau einen Testfall. Das geht in Richtung einer hohen Abdeckung, Coverage, dass alle Zweige abgedeckt werden. Man soll bei den richtlinienbasierten Testen auch den Überlauf von Eingabepuffern mit Testen. Das ist ein Beispiel dafür, sind ja also Pufferüberläufe ist ein typisches Problem in Software, ein typischer Bug. Dann auch die ein und dieselbe Eingabe oder eine Eingabefolge soll mehrmals wiederholt werden. Was passiert dann? Das ist häufig auch eine Fehlerquelle, wenn etwas unsauber implementiert ist. Und numerischer Unter- oder Überlauf. Ja? Sie wissen, die Integer-Zahlentypen sind häufig als Ringe implementiert, dass also der Vorgänger der kleinsten Zahl, darstellbaren Zahl, die größte darstellbare Zahl ist und so weiter. Hier muss man also auch aufpassen. Kommen wir mal zum Werkzeugen und da ist JUnit ein ganz wichtiges, hat man gesagt. Hier sehen Sie mal ein Klassendiagramm dazu, wie man früher damit JUnit gearbeitet hat. Man musste also von einer Schnittstelle, von einem Interface den Testfall ableiten. Von Assert und Test. Assert als Klasse und Test als Interface. Und diese Struktur sah so aus. Der Heutzutage geht das ein bisschen einfacher, kommen wir gleich noch drauf. Der Testausgang kann positiv und negativ sein. Und bei JUnit wird aber beim negativen Testausgang noch unterschieden in Error und Failure. Wie ist da die Unterscheidung? Error ist wirklich ein Fehler, dass also zum Beispiel so ein Out of Memory oder sowas auftritt oder Division by Zero. Und dagegen der Failure wäre einfach ein falsches Ergebnis. Es soll eine 12 rauskommen, es kommt aber eine 13 raus. Und technisch ist das ein Assertion Failed Error. Ja, das ist die Unterscheidung zwischen Error und Failure. Dieses JUnit wurde sehr beliebt und man hat es dann in viele andere Sprachen auch portiert. Ist dann bekannt als Oberbegriff XUnit. So, wie kann man nochmal Error-Failure zusammenfassen? Dieser Failure ist also etwas Erwartetes, was man sich schon überlegt hat, und Error ist etwas Gravierendes, etwas Unerwartetes. In JUnit 3 mal ein Beispiel. Eine Klasse Dummy Pojo. Pojo steht für Plain Old Java Object. Und wir haben nur eine Methode Add Values. Wir haben bei der Addition zwei Summanden, First Int und Second Int. Und zurückgegeben wird die Summe als Additionsergebnis erster Summand plus zweiter Summand. Dann möchten wir das Ganze testen. Das muss also von Test Case erben, das hatten wir vorhin gerade gesehen. Und zunächst mal legen wir uns eine neue Klasseninstanz, also ein neues Objekt an Dummy Pojo. Der Klasse Dummy Pojo. So, jetzt die Testmethode Test Add. In der Zeile 3, dann in der Zeile 4. Wir addieren mal die Werte 5 und minus 5. Und jetzt die Zusicherung, es muss also 0 rauskommen als Ergebnis, weil 5 plus minus 5 0 ist. Und wenn jetzt zum Beispiel zehn rauskommen würde, aufgrund einer fehlerhaften Implementierung, die das Vorzeichen nicht beachtet, dann würde ich also 5 plus 5 rechnen auf 10 kommen. Eine Möglichkeit, wie sowas entstehen kann. Dann gibt es hier also eine Failure-Ausgabe. Ja, das ist ja eine Assertion-Failed-Error wäre das. Deswegen ist es ein Failure und kein Error. Result ist 10. Ausrufezeichen, Fragezeichen. In der Zeile 6 finden Sie das. So, dann ist man von JUnit 3 zu JUnit 4 gegangen, 2006 bereits. Diese etwas komplizierte Sache mit der Vererbung von der Klasse TestCase ist nun nicht mehr nötig und man kann mit Annotationen arbeiten. Zu dieser Zeit wurden die Annotationen in sehr vielen Bereichen eingeführt. Timeouts werden unterstützt und Sie bekommen verbesserte Fehlermeldungen durch die Nutzung des Hamcrest-Frameworks. Hamcrest ist eine Permutation der Buchstaben. Ja, das ist also ein Anagramm des Wortes Matchers. Es ist also ein Framework, was für das Matching zuständig ist. Also einfach eine Buchstabenpermutation. So, jetzt schauen wir mal, in zwei Spalten hier dargestellt, JUnit 3, JUnit 4, wie die entsprechenden Sachen, semantisch einander entsprechenden Syntaxansätze aussehen. Sie sehen schon auf der rechten Seite fast alles mit Annotation jetzt gelöst in JUnit 4. Wir machen weiter. Kann man sich anschauen. Ein Beispiel, JUnit 4 Beispiel. Ja, die Klasse MyTest. Wir haben dieses Instanz der Namipocho-Klasse und wir initialisieren erstmal. Und in unserem Fall ist die Initialisierung aber nur eine Kontrollausgabe. This is printed only once. So, danach müssen wir irgendwas wieder aufräumen oder etwas zerstören. Das ist wieder bei uns nur eine Kontrollausgabe. The last thing printed. So, vor dem Testfall müssen wir so ein neues Objekt anlegen bei Instanzierung von Namipocho. Das machen wir. Setup my test. Jetzt beim Addieren sichern wir wieder zu, dass, also prüfen wir, ob 5 plus minus 5 wirklich 0 ist, vergleichen den Ist-Wert mit dem Soll-Wert. Soll-Wert ist 0 für die Summe. Und wenn jetzt hier noch ein Beispiel für das Ignorieren, Ignore, also die Ignore-Annotation. Wie ist das zu verstehen? Ist eine, kann man das rausschmeißen? Und hier ist das jetzt, also wenn man Addition und Multiplikation verwechselt, minus 5 mal minus 5 wäre ja 25, minus mal minus ist plus vom Vorzeichen her. Der Test macht so keinen Sinn. Ne? Ich habe hier etwas übersehen, Addition und Multiplikation verwechselt und das minus 5 plus minus 5 sollte minus 10 sein und nicht 25. Und das kann ich mit so einem Ignore schnell mal so auskommentieren sozusagen. So, jetzt zum Zeitverhalten etwas. Wir haben eine Eingabe und man muss da eine Farbe eingeben. Jetzt gibt es britisches und amerikanisches Englisch einmal als Color mit O, einmal als Color mit OU geschrieben. Und das eins von beiden, also es muss eins von beiden Schreibweisen muss da drin vorkommen in diesem String, in diesem Antwortstring. Mit assert true könnte man das machen. Und das würde in Java lang Assertion Error geben. Jetzt, also das geht in einer tausendstel Sekunde ungefähr. Jetzt mit dem neuen Ansatz Java JUnit 4 ist es eine ganze Größenordnung langsamer, ist aber immer noch überschaubar, also 200stel Sekunden hier in etwa. Dann kann man das so lösen: Response String any of contain string color contain string color. Dann gibt es wieder ein Java lang Assertion Error, aber jetzt wird noch mit hingeschrieben, was da erwartet wird. Und wenn man dieses initiale Feld also leer lässt, please choose a Fong war das vielleicht, dann wird da sehr deutlich der Hinweis gezeigt, was da schiefgelaufen ist in der Implementierung. So, und das ist dann sehr leicht zu debuggen. Und das ist es wahrscheinlich in den meisten Fällen wert, hier lieber ein bisschen mehr für den Testdurchlaufzeit in Anspruch zu nehmen, weil sonst die manuelle Fehlersuche viel länger dauert als mit so einer sehr wenig aussagenkräftigen Fehlermeldung, wenn Sie nur einen jahrelangen Assertion Error bekommen. Das wäre ein weiterer Vorteil von JUnit 4. JUnit 5, inzwischen sind wir natürlich weiter. Was macht JUnit 5? Ist vor ein paar Jahren erschienen. Wir brauchen jetzt Java 8, das ist auch so Java 9 kompatibel. Es wurde ein Refactoring durchgeführt, ist jetzt modular gestaltet und Sie können das in Gradle und Surefire integrieren. Hier mal ein Beispiel wieder. 3 mal 6 soll 18 sein und 5 größer 4 muss natürlich wahr sein. Lambda-Ausdrücke werden unterstützt, das passt also gut zu Java 8 dann. Sowas hier können wir machen. Oder auch gruppierte Zusicherungen, dass ein Rechteck eine bestimmte Breite und Höhe haben muss. Also in der Medieninformatik hier könnte das eine Rolle spielen, in grafischen Oberflächen, Zeichenprogrammen. Sie können hier Assumptions, Tags und Disabled Tests werden das weiter unterstützt. Ja, und dieses JUnit 5 versucht jetzt auch einen Standard bei den Exception-APIs zu etablieren. Und wie sieht das aus? Wenn wir uns noch kurz die Architektur anschauen von JUnit 5, ist eine Schichtenarchitektur erstmal. Und die unterste Schicht ist die JUnit-Plattform, die auf dem Betriebssystem oder auf der Java-VM sitzt wahrscheinlich. Die JUnit Jupyter Engine ist die neue API, das ist der Kern von JUnit 5. Jetzt möchten Sie aber nicht Ihre ganzen alten JUnit 3 und JUnit 4 Testfälle umschreiben müssen. Deswegen gibt es hier eine Kompatibilitätsschicht, JUnit Vintage Engine. Damit können Sie zumindest JUnit 4 Tests ausführen weiter. Und eigenschaftsbasiertes Testen wird von diesem JQuick unterstützt. Das ist noch eine höhere Abstraktionsstufe, da kann ich jetzt hier nicht näher drauf eingehen. Und es ist sogar erweiterbar mit eigenen Angels noch. Das ist also dann eine offene Architektur in diesem Sinne. Entwicklungstests schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an. Integrationstests gibt es da. Hier geht es um die Schnittstellen zwischen verschiedenen Komponenten. Wichtige Schnittstellen sind Parameterschnittstellen. Bei Modulen, also Methoden, Prozeduren und Funktionen, treten wir auf prozedurale Schnittstellen. Hier werden wird eine Menge von Prozeduren weitergereicht durch Objekte oder wiederverwendbare Komponenten. Shared Memory Schnittstelle ist wichtig in eingebetteten Systemen, weil das eben eine sehr schnelle Art der Interprozesskommunikation ist. Denn auch größere Datenmengen können hier recht schnell ausgetauscht werden über Shared Memory. Oder MPIs, Message Passing Interface, für den Nachrichtenaustausch bei Parallelrechnern oder auf kleinen Serversystemen ist das relevant. Ja, das ist erstmal, was es für Schnittstellen zwischen Komponenten gibt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Schnittstellenfehler. Schnittstellen können missbraucht werden. Naja, eine ganz grundlegende Sache ist natürlich ein Typfehler, Parameter falschen Typs. Nun kommt es darauf an, was es für eine höhere Programmiersprache ist, also wie streng die Typüberprüfung hier ist. Die ist bei C zum Beispiel sehr locker, bei Java etwas strenger. So, Schnittstellen können in falscher Reihenfolge angegeben werden. Das klassische Beispiel ist hier Source Destination. Kommt erst Destination und dann Source oder erst Source und dann Destination? Die sind in der Regel vom gleichen Typ und wenn Sie das aber vertauschen, ist aber die Semantik völlig anders, genau die umgekehrte Semantik dann. Oder sogar die falsche Anzahl. Naja, in der Programmiersprache C gibt es ja Methoden mit, Quatsch, Funktionen mit einer variablen Anzahl von Parametern. Und wenn die falsche Anzahl verwendet wird, dann passt das auch nicht mehr. Das ist auch eine Fehlerquelle. So, Schnittstellenunverständnis ist eine zweite Sache, dass falsche implizite Annahmen getroffen werden. Und wenn Sie mal aus dem Grundkurs oder aus einer Grundvorlesung in Informatik gehen, hier suchen und sortieren und suchen. Also Binärsuche ist ein schnelles Suchverfahren mit logarithmischer Log-n-Zeitkomplexität. Dummerweise gibt es aber hier eine Vorbedingung, das Feld muss vorher sortiert sein. Wenn das nicht sortiert ist, funktioniert natürlich Ihre Binärsuche nicht. Und dann haben Sie Mist gebaut, dann haben Sie das falsch angewandt. Fehler im Zeitverhalten, das sind ja funktionale Fehler bei Echtzeitsystemen. Und ein Beispiel hier für einen Konsument liest veraltete Produzentendaten beim Consumer-Producer-Problem oder Producer-Consumer-Problem. Und das könnte sein, wenn die verschieden schnell arbeiten, hier veraltete Daten auf. Wir schauen mal ein bisschen genauer auf Schnittstellenfehler. Die sind schwer zu finden. Ein sichtbares Fehlverhalten kann nur unter ungewöhnlichen Bedingungen auftreten, also recht selten. So eine Warteschlange könnte als eine Datenstruktur endlicher Länge implementiert sein. Und diese endliche Länge kann natürlich sehr groß sein, kann 100.000 oder 10.000 oder auch 1 Million lang sein. Und erst wenn Sie einen Testfall haben, der die voll beansprucht oder überbeansprucht, also der Testfall größer als die endliche Länge, nötig dann diese Warteschlange, dann haben Sie dieses Fehlverhalten. So, die Interaktion mehrerer Module kann nötig sein, um ein sichtbares Fehlverhalten zu erreichen. Wenn eben ein gültiger, aber fehlerhafter Wert übergeben wird, dann ist es ja erstmal kein Fehler bei der Parameterübergabe, also kein Typfehler und wird also als gültig erstmal angenommen, aber semantisch natürlich falsch und das ist dann schwer zu finden. So, wie kann man jetzt vorgehen beim Testen, um Schnittstellenfehler zu finden? Diese Randwertanalyse, schon erwähnt, haben wir schon besprochen, ist sehr wichtig beim Aufrufen externer Module. Dann Zeiger, die übergeben werden, das ist eine häufige Fehlerquelle, dürfte Ihnen bekannt sein, die sollten mal gezielt mit Null belegt werden, also werden Null-Zeiger abgefangen, werden die korrekt behandelt. Defekttests auf prozeduralen Schnittstellen, also sollten gezielt getestet werden. Oder für solche Message-Passing-Interfaces sollte man Stresstests anwenden. Viel mehr Nachrichten, als in der Praxis zu erwarten sind, um Fehler im Zeitverhalten aufzudecken, ist hier ein Ansatz. Bei diesem Shared Memory, was in eingebetteten Systemen zum Beispiel auftritt, verwenden Sie mal verschiedene Aktivierungsreihenfolgen, um Fehler im Zeitverhalten aufzudecken, als Hinweis. Und was sollte man noch verwenden? Starke Typisierung, also verwenden Sie gute Programmiersprachen in dieser Hinsicht. Ada zum Beispiel hat eine sehr starke Typisierung. Führen Sie Inspektionen durch und auch eine automatische statische Analyse. Die Testreihenfolge. In objektorientierter Programmierung. Es gibt die Vererbungsbeziehung, die Benutztbeziehung. Man sollte erst dann eine Klasse testen, wenn deren Superklassen getestet sind oder Oberklassen und auch erst dann eine Klasse, wenn die Klassen getestet sind, die von der zu testenden Klasse benutzt werden. Und wenn ich mal diese Beziehungen habe, dann finden Sie hier unten eine mögliche Testreihenfolge. Das kann man sich mal überlegen, ob diese beiden Grundregeln jeweils erfüllt sind, überall erfüllt sind. Wir kommen noch zu Entwicklungstests. Das sind zum Beispiel Systemtests. Alle Komponenten werden durch alle Schnittstellen in ein System integriert. Das ist also hier die Situation. Wir haben verschiedene Teams und das arbeitet auch mit Standardsoftware und mit Standardbibliotheken. Fallbasiertes Testen. Jeder Anwendungsfall wird mittels einem Sequenzdiagramm durchgespielt. Eine vollständige Testüberdeckung, Coverage, ist allerdings nahezu unmöglich. Und deswegen braucht man wieder Richtlinien zur Auswahl von Testfällen. Jede Anweisung sollte einmal ausgeführt werden. Das ist ein gewisses Coverage. Und alle Funktionen in Menüs, also in der grafischen Oberfläche. Und auch die Kombination von Zuständen sollte getestet werden. Beispiel in einer Textverarbeitung. Verwenden Sie mal beide Features, Mehrspaltensatz und Fußnoten. Funktionieren die Fußnoten auch im Mehrspaltensatz? In alten Word-Versionen hat es nicht funktioniert. Wenn es Freifelder gibt, freie Eingabefelder für die Nutzer, dann probieren Sie mal korrekte und inkorrekte Strings. Beispiel hier, klassisches Beispiel ist die SQL-Injection. Das sollte abgefangen werden. Freigabetests. Das sind also Validierungstests kurz vor der Freigabe des Systems. Und in der Regel wird es durch ein Extra-Team durchgeführt. Anforderungsbasiertes Testen. Die Grundregel war ja ein Test pro Anforderung. Hier geht man aber jetzt weiter, dass man da ein bisschen eine höhere Abdeckung noch erreichen will, indem man mehrere Tests pro Anforderung durchführt. Wenn Sie gute Anforderungen aufgestellt haben, dann ist die Erfüllung dieser Anforderungen jeweils durch Tests überprüfbar. Das ist ein wichtiges Qualitätskriterium für Anforderungen. Und wir haben noch das szenariobasierte Testen. was schon sehr nahe an echten Nutzern jetzt dran ist. Also realistische Kontextszenarien sollen hier ausgeführt werden. Diese User Stories werden in Tests umgesetzt. Es ist eine glaubwürdige, relevante, komplexe Story, so ein Szenario-Test. Das könnte also beim einfachen Texteditor sein: Datei neu anlegen, Datei speichern, Datei laden, Datei bearbeiten und Datei wieder speichern. Das ist so ein ganz grundlegender Ablauf für jeden Texteditor und das sollte natürlich funktionieren. Performance-Tests kommen wir noch dazu. Schon fast das letzte für heute. Also nicht funktionale Anforderungen, Antwortzeiten und Durchsatzzeiten unter Last sollen getestet werden. Es geht also um die Skalierbarkeit. Als Validierungs- und als Defekttest wäre das möglich. Ein Lasttest, wie sieht so aus? Die Last wird künstlich erzeugt. Man kann zum Beispiel das mit einem Extra-Server machen, einem Last-Server. Stresstest, wir gehen gezielt über die spezifizierte Maximallast. Bei einem Dauerlasttest lassen wir das Ganze mal mehrere Tage lang laufen. Das kann zum Beispiel helfen beim Finden von Speicherlecks. Ja? Benutzter Speicher wird nicht wieder freigegeben, damit haben Sie irgendwann Out of Memory und das ganze System kann abstürzen. Das wollen wir nicht und deswegen lassen wir es mal über mehrere Tage laufen. Ausfalltest, wie sieht es denn aus, wenn wichtige Systemkomponenten ausfallen? Gibt es hier irgendwie eine Rückfalloption oder stürzt dann alles ab? Also wie ist die Modularität hier gestaltet? Wie sicher ist es? Wie redundant ist es ausgelegt? Vielleicht auch gibt es hier ein Hot Standby, Cold Standby und solche Geschichten. Bei verteilten Systemen ist besonders wichtig, wie das Netzwerk dann arbeitet. Klar, das ist eine Kerninfrastruktur für verteilte Systeme. Und man kann jetzt hier einen tolerierbaren Schwellwert experimentell bestimmen. Und dann kann man wenn man das experimentell bestimmt hat, kann man knapp darunter dann eine Ablehnung implementieren, dass dann Transaktionen abgelehnt werden. Das ist ein sehr pragmatischer Ansatz, hat sich aber bewährt. Und schließlich noch Nutzertests. Sind also die realistischste Art des Testens. Alle anderen sind künstlich. Und hier gibt es Alpha-Tests. Das machen auch viele große Softwarefirmen. Dann Beta-Tests und schließlich die Abnahmetests. Wenn es eine bedingte Akzeptanz nur gibt, dann sollte man nachverhandeln. Das war dieses, dass man also keine Qualitäts Abstriche macht bei agiler Entwicklung, sondern lieber erstmal ein Feature weniger ausliefert, aber nicht von seinen Qualitätsansprüchen abrückt. Mal als Stichwort. Kurze Zusammenfassung noch, da sind wir durch für heute. Das Testen, was ist das also? Das Finden, das ist das Finden des Unterschieds zwischen tatsächlichem und erforderlichem Systemverhalten, also zwischen Ist- und Soll-Verhalten. Hier das positive Herangehen sind Validierungstests und das negative Herangehen sind die Defekttests. Als Merksatz, Testen kann nur das Vorkommen von Fehlern zeigen, aber nicht oder niemals sogar Fehlerfreiheit. Dann diese ganzen Tests hier nochmal aufgeschrieben, gehe ich nicht nochmal im Detail hier drauf ein, aber zumindest diesen roten Merksatz sollten Sie mitnehmen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke. Tschüss.